BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Ich freue mich sehr, denn heute ist der Christoph Kleine von Kelver da. Wir hatten nur Julian Schütt neulich zu Gast, deinen lieben Kollegen. Und diesmal geht es um mein Herzensthema, nämlich um Data Analytics. Und da bin ich sehr gespannt, was du dir gesagt hast. Mensch, diese Themen habe ich mitgebracht. Diese Sache würdest du gerne mal in dem Podcast diskutieren. Machen wir. Aber vorab, stell dich doch einfach mal vor. Sag doch mal, wer du bist und warum die Zuhörer jetzt vielleicht ein bisschen heiß sein sollten auf die Folge.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf, vor allen Dingen. Freut mich wirklich. Ich habe wirklich Bock darauf, den Podcast hier zu machen. Tatsächlich mein erster Podcast. Also insofern auch eine Premiere. Paar Worte zu mir. Christoph Kleine von der Kelver. Bin jetzt im 10. Jahr bei der Kelver, verantworte im Bereich Smart Data Services. Also bei uns tatsächlich alles rund um das Thema Analytics, rund um das Thema Datenplattform, also wirklich das quasi klassische Data Engineering. Und natürlich auch das Thema AI, Generative AI, was mit darunter fällt. Und ja, ich finde, es sind wahnsinnig viele spannende Themen. Ich finde es spannend, wie sich der gesamte Markt, ne, haben wir auch eben schon ein bisschen im Vorfeld so gesprochen, einfach verändert. Also verändert für uns als Beratung, verändert für uns, für unsere Kunden. Und freue mich darauf, dass wir da ein bisschen drüber sprechen können heute.
Ja, wir machen sehr viel zusammen, ne? Also wir sind ja jetzt, sag ich mal, bei Hamburg Goes Data sehr aktiv. Wir tauschen uns auch so mal aus. Du bist bei uns beim Level Up Event gewesen und da haben wir uns auch über so Fallstricke unterhalten, was man in Data-Projekten vielleicht nicht machen sollte, über Fehler und so weiter. Heute haben wir gesagt, Mensch, wir unterhalten uns mal über organisatorische Dinge, ne? Ja. Was denkst du denn heute, wenn man sagt, ich mache so Data-Analytics-Projekte, was sind so die größten Herausforderungen bei euren Kunden, die du so beobachtest? Was treibt die momentan um?
Ich finde tatsächlich, eine der größten Herausforderungen ist die Vielfalt inzwischen. Mhm. Ne? Also wir haben Kunden, die ganz klassisch noch wirklich am Anfang auch von der Analytics-Reise stehen, sozusagen, also wirklich ja, klassisch noch teilweise aus der Excel-Welt kommen und den Weg in die Analytics-Welt gehen wollen, in Transparenz gehen wollen, in Standardisierung vielleicht auch gehen wollen, aber immer schon mit dem Fokus auf das Thema Self-Service. Mhm. Und andersrum haben wir natürlich auch viele Kunden, die schon viel, viel Schritte weiter sind, ne, und sich dem Thema AI annehmen, die das Thema Data Governance, was wir hatten, jetzt quasi auch natürlich Thema wird und quasi in der Reise gar nicht mehr die klassische Analytics-Beratung in Form von wir bauen ein Dashboard oder ähnliches mehr brauchen, sondern wirklich, wie gesagt, eigentlich da schon relativ weit sind. Und das finde ich halt so spannend, wie vielfältig das ist, ne? Und tatsächlich, wo der Platz auch für uns als Beratung ist, weil es ja nicht immer der gleiche Ansatz ist, sondern ja, es ist einfach vielfältiger gemacht, dass man darauf individuell halt eingehen muss.
Ja, ich finde es auch spannend. Also ich habe neulich darüber gesprochen, dass der Kunde viel, viel stärker geworden ist. Ja. Also sprich, der Kunde ist viel mehr an unseren Themen dran. Also er holt uns, glaube ich, alle nicht mehr, um zu sagen, hey, was kann ich denn so machen? Sondern der hat schon eine Vorstellung und sagt ganz klar, so als Sparringspartner ist man heute mehr, da soll die Reise hingehen. Ne? Und du sagst ja auch diese Vielfalt. Ne? Früher war man, finde ich, immer so eine Bude, die war verantwortlich, hat diese Technologie genutzt. Ja. Heute ist es eher so, ich glaube, wir sind zum Beispiel eine Bude, die macht am liebsten SAP und Power BI. Ja. So, ich glaube, ihr macht ja, kannst du gleich mal erzählen, ihr macht ja auch noch viel Click, ihr macht Tableau sagt ja auch nicht nein und so, ihr seid ja anders aufgestellt. Aber gerade im Data Analytics Bereich, wenn der Kunde so emanzipiert ist, ne, ist das nicht auch oft eine Gefahr, dass man sich verliert in diesem ganzen Zoo?
Ja. Definitiv. Und vor allen Dingen auch die Lager, die du halt häufig in der Organisation auch teilweise hast. Ne? Also das Thema, was du ja auch gerade ansprichst, habt ihr wahrscheinlich auch. Aber ich find's spannend, was das Thema zum Beispiel SAP versus Microsoft auch angeht. Ne? Also die Lager innerhalb der Organisation. Wir führen jetzt zum Beispiel S/4HANA ein. Da ist irgendwie eine SAG mit dabei. Da ist Datasphere mit dabei. Wir können das ja alles mitmachen und wir wollen jetzt eine Microsoft-Strategie, eine SAP-Strategie gehen. Und auf der anderen Seite hast du dann vielleicht aus dem Fachbereich kommt, das Thema Microsoft auf einmal, ne? Und so Low-Code-Ansätze und wir können ja mal eben ganz schnell irgendwie in Fabric was hochziehen und ich finde es tatsächlich da auch ganz wichtig, sich halt zu positionieren. Gar nicht, du musst jetzt das eine oder das andere machen, ne? Sondern was sind die Wege, die du gehen kannst, um gegebenenfalls eine Koexistenz zu haben oder aber auch um zu sagen, okay, aus verschiedensten Gründen macht das oder das Sinn, ne? Und wie man so diese Reise auch teilweise damit begegnen kann oder mitgeht.
Ja, ich finde das ganz spannend. Wir hatten genau mal diese Sache, klassisches SAP-Haus, durch die Fachabteilung sehr getrieben, nach dem Motto, wir machen jetzt Power BI. Erstmal sollte man froh sein, die machen alle erstmal nicht mehr Excel. Ja. Also das ist ja schon mal, das ist eine gute Nachricht, so, dass, sag ich mal, sich jetzt Microsoft überlegt hat, ey, das hat mit Excel so gut funktioniert, denen das unterzuschieben, das machen wir jetzt genauso nochmal mit Power BI, ist nicht unser Thema jetzt, ja. Aber was ich ja spannend finde an der Geschichte ist diese Koexistenz. Ne? Ja. Was hältst du denn von dem Ansatz, das haben wir mal bei einem Kunden gefahren, ich weiß gar nicht, wie ich zufrieden ich damit bin, aber zu sagen, so Self-Service und man macht mal schnell und Ad-Hoc-Reporting, das bilden wir in Power BI ab, um auch schnell die Leute zu enablen, mhm. und das andere bilden wir ab in klassischen SAC Strukturen, Standard-Reporting und so weiter. Hältst du das für sinnvoll oder bist du da nicht wieder, dass du jemand sagst, bist du schon mit zwei Tools unterwegs?
Nee, ich halte das tatsächlich, also gerade in größeren Organisationen, also ich glaube, wenn man relativ klein als Organisation ist, ne, kann das halt auch schnell überfordern werden. Das muss man ja auch sagen, also gar nicht überfordern, weil die Tools so komplex sind, sondern für eine Organisation als Einheit überfordern, weil du halt ja quasi alles doppelt brauchst. Ne? Also ja. Du brauchst halt, musst halt alles doppelt vorhalten, um das Ganze ja auch wirklich in einem vernünftigen, guten Rahmen auch betreiben zu können, um halt eine gewisse Governance zu haben, um eine gewisse Sicherheit zu haben und halt auch, um nicht einen Wildwuchs zu haben, also innerhalb der Applikation, der Daten, der Kennzahlen, was auch immer man sich dann anguckt. Insofern, das erstmal vorneweg. Grundsätzlich, gerade in größeren, wie gesagt, Organisationen, halte ich es unter Umständen definitiv für sinnvoll, genau beide Wege auch zu fahren. Und wir haben auch da Projekte bzw. auch Kunden, wo tatsächlich genau dieser Weg passiert ist. Ne? Microsoft, rein Fachabteilung, funktioniert irgendwie, ist ja auch alles in Ordnung und dann waren quasi die Leitplanken gar nicht gesetzt. Mhm. Ne? Und das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung wieder von Governance, Organisationsstrukturen. Und jetzt ist ja die Kunst dabei, wenn das erstmal in der Organisation drin ist, das gar nicht so zurückzufahren, dass du halt alles wieder beschränkst oder alles einschränkst, ja. sondern man will ja die Leute weiterhin mitnehmen. Ne? Und man will ja das, was an Wissen da ist, was, glaube ich, ja auch an Inhalten da ist, was an Freiheitsgraden da ist, weiter ja auch nutzen, das befeuern, aber vielleicht wie zwischen Leitplanken, ne? Dass du halt so ein bisschen weißt, okay, was darf ich wo nicht, wie baue ich das am besten auf? Und das, ich finde, das ist tatsächlich ein Thema. Ja.
Ja, ich finde auch, wir müssen aber nochmal differenzieren. Ich bin ja auch ein Riesenfan davon, wenn du jetzt ein SAP-Haus bist, dass du dich dann auch mit der SAC beschäftigst und dann nicht sagst, ja, Moment, wir machen alles in der SAP und jetzt nehmen wir Power BI, weil wir eine alte SAP-Geschichte haben und die müssen wir jetzt mit Power BI, da bin ich überhaupt kein Freund von. Ja. Dann überleg mal, ob es nicht die SAC das Richtige für dich ist. Umgekehrt würde ich jetzt aber auch nicht sagen, du hast eine Azure und sagst dann, nee, komm, als Frontend machen wir der SAC. Jetzt mögen einige Hörer hier wahrscheinlich auch sagen, ja, was ist denn das denn für konstruierte Fälle? Ja. Nein, es gibt tatsächlich Häuser, die dann anfangen mit einer sauberen, schönen S/4HANA-Installation, meinen, sie müssen Power BI oben drauf packen, wobei ihre Bedürfnisse und auch das Self-Service mit SAC super funktioniert. Ja. Und umgekehrt, weil man meint, ja wieso, wir haben ja noch ein ERP von der SAP und das ist jetzt gerade günstig, lass uns lieber die SAC machen und hast eine riesen Azure-Installation. Ja. Und ich finde, da wird es wild und da wird auch wieder Beratung wichtig in dem Moment.
Ja, ja und auch gerade, also gerade auch in dem Zusammenhang, ich finde, man macht sich gar nicht mehr so abhängig, wie man es teilweise früher gemacht hat, weil wenn du auch mit neueren Ansätzen und die sind jetzt sehr theoretisch, wird wahrscheinlich auch der eine oder andere sagen, aber gerade so der Charakter, so Data Mesh, ne, also wirklich deine Datenprodukte so zu schneiden, natürlich musst du das Frontend aufbauen, aber wenn man sich mal überlegt, wie viel Arbeit war das halt früher, ne, also so auch im Sinne von ClickView irgendwie 100.000 von Layern übereinander und man baut sich das alles zurecht, so viel Arbeit ist es ja gar nicht mehr und wenn du die Welt, also diese Datenwelt quasi sauber hast, dann kannst du ja auch relativ schnell adjustieren. Also schnell im Sinne von, du bist halt gar nicht mehr so abhängig von einem Tool zwingend, ne? was da kommt. Und ich finde, also je nachdem, wie gesagt, wo man an welcher Stelle man steht, sind das halt Themen, die man auch im Vorfeld bedenken sollte, um sich nicht irgendwas direkt zu verbauen, sondern um einfach offen zu bleiben. Ne?
Okay, wir hatten ja aber gesagt, so wegen mal weg von der Tool-Frage, wo wir jetzt auch sagen, nach dem Motto die klassische Beraterantwort kommt drauf an. Haben wir ja, darauf haben wir uns jetzt eigentlich geeinigt. Sagen wir doch jetzt mal organisatorisch. Was sind denn so die Themen, die du siehst bei neuen Data Analytics-Einheiten? Also bei mir fällt mir immer so stark auf, du kannst gar nicht mehr sagen, wer ist eigentlich Data Analytics Unternehmen. Ja. Das ist sehr vielfältig geworden. Dann haben wir gesagt, dann nennen wir das Data Driven Company. Ja. Aber wo siehst du eigentlich die Stellhebel? Fragen wir konkret. Wo bin ich Innovator? Wo bin ich derjenige, der das vielleicht auch am meisten nutzt? Und wo bin ich derjenige, der IT-mäßig das verwaltet? Wie siehst du da die Verteilung? Wer macht was? Mit welchen Leuten sprichst du da am meisten?
Tatsächlich mit einer Mischung aus dem Business, also wirklich Fachanwendern und tatsächlich IT. Häufig merke ich, dass wir auch so ein bisschen auch als Beratung quasi die Stelle dazwischen einnehmen, als Übersetzer, ne? Weil Es muss man ja auch sagen, es ist halt auch viel Erfahrung, es ist viel Wissen auch im Unternehmen, es ist vielleicht auch viel Vorurteil teilweise noch da. Und ich glaube, das kann zum Teil halt echt beflügeln, wenn man halt genau diese Sprachen verheiratet, ne? Mhm. Und ein Stück weit als Übersetzer mit fungiert, um das halt aufzubauen. Ich glaube, von den Rollen her, ja, hatten wir auch schon mal, also auch bei dem ersten Event, ne, Data Driven Company, ich glaube tatsächlich, dass das natürlich der Weg ist, ne? Also diese klassisch, wir haben das jetzt alles an einer Stelle und dann machen wir das schon irgendwie. Das wird, glaube ich, immer schwieriger, weil natürlich auch, also auch durch beispielsweise digitale Produkte oder ähnliches, was ja auch teilweise bei Kunden vorherrscht, natürlich auch eine ganz andere Bedarf, Anforderung an Analytics-Themen einfach da ist und viel auch schon da ist und das Wissen halt auch in der einzelnen Fachabteilung auch vorhanden ist. Und warum sollte man die nicht ermächtigen, auch Dinge zu tun? Also das ist doch eigentlich das Beste, was passieren kann, dass quasi dieses Wissen da ist und dieses Wissen für den einzelnen Fachbereich, für den Use Case in einer Gesamtkonstrukt genutzt und aufgebaut werden kann.
Ja, ich finde auch. Also das ist auch so eine Sache. Ich glaube, du musst halt stärker über die Use Cases kommen und dann das Team formieren. Es gab, da bist du zu jung für, aber es gab in den 80ern eine Serie, die hieß Mask. Das war eine Zeichentrickserie. Und da hat dann die künstliche Intelligenz, die gab es nämlich da schon für diese Mask-Einheit, die hat dann immer Matt Turner, der war derjenige, der hat dann gesagt, wir haben ein Projekt, also eine Herausforderung, die werden irgendwie angegriffen, wird das gemacht. Ja. Und da hat die künstliche Intelligenz gesagt, für dieses Projekt, für diese Sachen stelle ich jetzt folgende Leute zusammen, ganz spannend. Und dann hat immer bei den Leuten die Uhr geklingelt. Und der eine war halt mehr Arzt, der andere war mehr Handwerker, der nächste war spezialisiert auf sowieso. Ja. Und den Ansatz finde ich ganz cool zu sagen, man hat so eine Organisation wie Mask, verlinken wir euch, ein paar Serien von, das ist total geil. Ja. Und dann wird das so zusammen. So. Und ich finde auch, so müsste man denken, mit Data Mesh, Datenprodukte etc. Ja. Wen brauche ich denn, um was umzusetzen und nicht, das ist ein Dashboard, das ist ein Use Case, das machen immer dieselben Leute, weil die Tools auch, finde ich, so flexibel geworden sind. Bau dir die Teams doch eigentlich organisatorisch so, wie du das brauchst für den Use Case und das, was es dir nachher nützt und nicht, das sind die Leute, die es machen und wir gucken, was rauskommt.
Ja, genau. Und ich finde, also wenn du es dazu noch schaffst, ne, und das jetzt, ob es nun Analytics oder auch von mir aus AI oder sowas ist, aber wenn du es schaffst, tatsächlich auch als Organisation so einen Hub zu schaffen, ne, also wo wirklich so ein Wissensaustausch stattfinden kann. Und ja, wahrscheinlich hat es jeder irgendwie mal versucht, das ins Leben zu rufen, aber tatsächlich kenne ich aus der Praxis Beispiele, wo das wirklich funktioniert hat. Und dieser Austausch, und ja, das dauert Zeit, und ja, man muss das am Leben halten, und ja, man muss auch, glaube ich, als zentrale Einheit oder als Initiator das natürlich am Leben halten, ne, und befeuern. Aber wenn das erstmal funktioniert und die Leute sich auch kennen, also gerade wenn es vielleicht auch mehr ist als nur an einem Standort und man sich vernetzt hat und man miteinander sprechen kann, dann kann daraus auch ganz viel entstehen. Weil dann kommt auch so ein Stück weit natürlich so eine Selbsthilfe, ne? Also für viele Projekte. Und die Ideenfindung geht ja weiter. Und ich finde, das ist teilweise auch das, was wir als Beratung ein bisschen begleiten können, wo wir auch mit dabei sein müssen. Weil natürlich da auch Use Cases rauskommen, die vielleicht neu sind, die auch cool sind, aber sind die immer alle denn zwingend realistisch? Ne, also macht das halt auch Sinn, das jetzt so umzusetzen. Also wenn man dann auch so ein bisschen Kosten-Nutzen mit ins Verhältnis setzt, weil es gibt ja auch Sachen, ja, finde ich cool, mache ich jetzt mal. Ja, okay. Aber wie groß ist der Aufwand? Ne? Was hat das für einen Impact und was hängt da alles noch mit dran? Ja.
Da habe ich eine ganz spannende These für dich. Mein Mitarbeiter Falk kam zu mir und der hat die Herausforderung, dass er bei der SAP in Hamburg, habe ich gesehen, kommst du auch vorbei, da hält er einen Vortrag, 12 Minuten, und der hat sich da zur Aufgabe gemacht, bitte mach keine Leuchtturmprojekte. Ja. Das will ich jetzt vorab mit dir einmal diskutieren. Also, er sagt, mach bitte keine Leuchtturmprojekte, weil ein Leuchtturm steht meistens auf einer Insel oder irgendwo an der Küste, ist dann komplett alleine, alle vergessen den Leuchtturm und dann wird er für Airbnb finden, dass irgendwelche Leute geil, da Leute zu übernachten. So, das ist sein Bild. Ja. Und er sagt, er sieht die Gefahr, dass ganz oft Leuchtturmprojekte gemacht werden, aber das große Ganze, das Nachziehen, warum habe ich den Leuchtturm gemacht? Man macht lieber mehr Leuchttürme, bevor man mal so guckt, was hat den Impact. Mhm. Seine These ist, die er vorstellen wird, das muss eher wie so eine Raupe sein, die guckt nach vorne und zieht, das ist sozusagen der Leuchtturm, das, was sich bewegt, aber man muss den gesamten Rest der Raupe, die nachgezogen wird, immer mitdenken. So, wie siehst du das? Hast du aus der Erfahrung auch dieses typische, ja, ich habe mal so Leuchtturmprojekte und die sind dann einfach nur Leuchtturmprojekte. Alle finden es geil, alle finden es super, aber da ist kein Impact entstanden. Ich habe direkt gesagt, oha, kann ich mich nicht vor freisprechen. Ich habe schon Leuchtturmprojekte begleitet, wenn man 2 Jahre später anruft, hat positiven Impact gehabt, aber nicht das Gewünschte, was nachgezogen war. Wie siehst du das?
Ich finde das eine spannende These. Also gerade mit der Metapher, also auch mit der Raupe danach, ne, was du auch gerade beschrieben hast, weil genau, also nee, du baust natürlich nicht denn auf der quasi, du hast deinen Leuchtturm auf der Insel und baust ja nicht noch drei Leuchttürme an die Küste ran. Was ich mir aber vorstellen kann, wenn man Leuchtturmprojekte auch aus der Praxis, aus der Erfahrung heraus natürlich nutzt, ne, und dieser Leuchtturm, der steht da und das ist ja auch ein Symbol.
Ja.
Und da ist vielleicht schon ein kleiner Ort drumherum oder ein kleiner Hafen oder was auch immer, ist das natürlich schon etwas, wo man hinschaut, wo man auch vielleicht zu aufschaut und vielleicht auch was, nicht, dass man zwingend auch einen Leuchtturm haben will, aber was man halt nutzt, einfach für den Weg in den Hafen, um den wiederzufinden. Und ich finde, ich glaube, man kann das nicht so pauschalisieren. Da auch wieder eine typische Beraterantwort, ne? Wahrscheinlich haust du gleich
kommt dazu. Drauf an.
Ja, genau, ja. Kommt drauf an, gucken wir mal. Nee, ich glaube, es hängt wirklich von dem Use Case ab. Und ich glaube, wenn du halt als Beispiel jetzt unsere Fabric-Projekte, die wir auch starten, die sind eigentlich immer ein Leuchtturm, weil es meistens ein Use Case ist, der umgesetzt wird. Ja. Ne? Also so quasi, macht ihr sehr ähnlich, aber in so einem Kickstart-Projekt quasi kleiner Scope, Use Case, wir machen das mal, wir bringen aber gleich die Best Practices mit und danach, also wir können euch quasi die Guidance geben, das erste erstmalig aufbauen, das vorbereiten und theoretisch könnt ihr als Kunde, können wir zusammen dann auf Basis dieses Leuchtturms eigentlich weitermachen. Aber ist es denn noch ein Leuchtturm oder ist es die Raupe? Weiß ich nicht.
Genau.
Ich also bin das ja, ist halt so.
Ich bin ja, wie du das beschreibst, ist es ja eigentlich mehr als ein Leuchtturm. Du hast es ja selber gesagt, ihr bei Kelva habt durch die Gesamtorganisation extrem viel Best Practice.
Ja.
Ihr könnt halt einfach sagen, ja, wir machen den Leuchtturm, aber ihr wisst ja schon, wie es weitergeht. Das heißt, wenn der Kunde vielleicht nur den Leuchtturm sieht, habt ihr ja für euch selber auch schon den Plan, Kunde, so können wir dich weiter begleiten. Oder du sagtest es ja schon, Data Mesh, du sagtest ja schon organisatorische Themen, du sagtest Data Governance. Ne?
Ja.
Haben wir ja auch von deiner Kollegin Vera einen Vortrag zugehört neulich bei Hamburg Ghost Data und ich glaube, das ist ja dieses, na, man macht ja mehr als den Leuchtturm, aber ich finde schön den Aufruf an dieses Gedankenspiel, dem Kunden zu sagen, jetzt gerade, wenn das ganze Thema auf AI, Gen AI gehen, gib dich nicht mit dem Leuchtturm zufrieden.
Nee,
finde ich eigentlich ganz nice. Also oft neigen wir dazu, lass mal schnell ein paar Leuchttürme machen und gar nicht das ganze Ozean oder das Land, egal was, zu sehen, wie machen wir eigentlich weiter. Und das finde ich organisatorisch, muss man sich heutzutage schon für wappnen. Ja, Moment, wie ziehe ich denn die Raupe nach? Weil mit den Highflyern das immer zu machen, geile Projekte zu machen, das habe ich als kleine Managementberatung tausendfach gemacht. Ja. So, aber ihr habt ja, sag ich mal, bleiben wir mit dem Raupenbild, ja ganz große Projekte, langfristige Kunden, jahrelang, wo ihr die Raupe ja mitgezogen habt. Ihr habt ja schon an den einfachsten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gedacht, die nachher auch im Self-Service was machen kann oder nur konsumiert oder was auch immer. Ja. Habt ihr ja schon mit auf dem Schirm gehabt oder wie die oder der mit Daten arbeitet, während wir vielleicht auch vorhin ab und zu vorne einfach nur gesagt haben, alles klar, Management, super, Dashboard sowieso etc. Und ich finde, deswegen finde ich es ein spannendes Bild, da mehr zu sprechen und mehr über Organisatoren zu sprechen. Ja, Leuchttürme sind gut, aber halt vielleicht nicht die Lösung. Du brauchst halt schon langfristige starke Partner, so wie die Kelva beispielsweise.
Ja, ja. Also würde ich, so würde ich es unterschreiben. Tatsächlich, also es passt ja als Gesamtbild, ne? Und ja, das ist ja nicht, du baust ja nicht einen Leuchtturm irgendwo hin, wo er nichts bringt, sondern wenn du ihn dahin baust, wo er was bringt tatsächlich, dann ist das halt auch was du, glaube ich, was du wirklich vorantreiben kannst. Aber ich bin tatsächlich auch gespannt auf den Vortrag von Falk.
Ja,
und
du merkst, junge Leute trauen sich was, weißt du? Er kam zu mir und hat gesagt, unterstütze ich sofort und er traut sich was, weil ich sage, oh, das sehe ich anders. Auch im ersten Moment hat sich Widerstand in mir geregt, deswegen wird das, glaube ich, sehr, sehr spannend. Wir müssen aber nett zu ihm sein, also er macht das ja zum ersten Mal, aber ich finde es sehr mutig, mit so einer These reinzugehen, da will ich unterstützen. Nachdem halt auch, sage ich mal, Carsten, sein Chef, vorher noch einen Vortrag hält, 7 Dinge, die er gerne vorher gewusst hätte, über Data Analytics Projekte und da steht, du musst Leuchttürme bauen. Also insofern, es wird spannend, es wird unterhaltsam, aber ich bin
schon. Dünnes Eis, würde ich
genau, sagen. Genau, ich bin sehr gespannt. Aber das soll nicht unser Thema sein. Gerade, wir hatten es schon angeschnitten, das Thema Gen AI. Ne? Mhm. Was würdest du denn jetzt so sagen, was sollte man denn als Unternehmen tun? Ich bin fest der Überzeugung, man muss sich jetzt schon damit beschäftigen. Ich bin auch fest der Überzeugung, dass man sich schon spielerisch damit beschäftigt.
Ja.
Also im Sinne von, man kann ruhig noch so ein bisschen Playground auch machen, aber man sollte auch gleichzeitig schon Use Cases haben. Das ist so momentan meine Meinung. Ja. Was macht ihr so bei Kelva, wenn jetzt Kunde anruft und sagt, Gen AI, hätte ich irgendwie Bock drauf im Data Analytics Bereich? Dass es ganz viele Sachen gibt, das ist uns beiden klar.
Ja.
Aber wir wollen heute ja im Data Analytics. Was würdest du sagen, was musst du so tun?
Also meistens ist es ja tatsächlich so, dass Kunden anrufen, weil lass mal was in Gen AI machen, teilweise auch von, also vorgegeben wird. Wir müssen jetzt irgendetwas tun.
Hier steht AI auf der Strategie.
Genau. Das ist nun mal so. Dann lass uns das mal tun. Tatsächlich finde ich, ist das Thema Gen AI, was wir auch immer weiter merken, das ist natürlich der perfekte Einstieg, ne? Weil das ist einfach. Du hast halt ein Chatbot, jetzt als Beispiel, mit dem kannst du interagieren. Mhm. Was wir als Use Case haben, das kann man auch sagen, wir können zum Beispiel irgendwie eine Bilanz, die öffentlich zugänglich auch ist, zum Beispiel einlesen oder die von unserem Kunden nehmen und du kannst damit interagieren.
Ja.
So, das wäre jetzt mal irgendwie ein Analytics-Use Case. Tatsächlich ist das, glaube ich, ein Use Case und das ist so, genau wie du sagst, so eine Spielwiese, mal gucken, was geht denn so. Ne? Wie sind denn überhaupt die Ergebnisse, wenn ich das zurückbekomme, wenn das quasi mein Corporate GBT ist oder ähnliches, der sonst ja kein Wissen hat. Also der musste ja quasi, ne, also diese ganze Thematik muss ja basierend auf den Informationen abrufbar sein, die man ihm halt zur Verfügung stellt. Und deswegen finde ich dieser Spielplatz oder dieses Ausprobieren für einen spezifischen Use Case, finde ich genau das Richtige. Ohne spezifischen Use Case wird es schwierig. Wir haben, glaube ich, relativ viele generische, die immer wieder kommen eigentlich, die man auch relativ einfach nutzen kann, wo auch der Aufwand nicht so groß ist, das quasi initial zu implementieren. Ich finde tatsächlich, dass es eigentlich noch viel spannender wird, wenn man diesen Weg weitergeht, ne? Weil klar, alle reden von ChatGPT, aber AI ist ja noch viel mehr, ne? Es kann ja auch, also Forecasting Frameworks ist ja auch eine Form von, ist es Machine Learning, ist es künstliche Intelligenz, ist ja auch ganz viel, ne? Man kann diese Sprachmodelle ja auch nutzen, die da im Hintergrund sind, um ganz andere Dinge zu tun, als nur einen Chatbot zu haben, ne? Du kannst ja auch zum Beispiel so Prozessautomatisierung damit machen, also Fehlerquellen erkennen, etc. Und das dann quasi automatisiert, zumindest dem User ja wieder zur Verfügung zu stellen, wo wir wieder bei einem Analytics-Use-Case wären, zu sagen, okay, die Ampel ist da halt rot, ne?
Ja, ich finde das halt gerade auch in diesen Planungsapplikationen, ne, da liegen ja diese Gen-AI oder AI-Use-Cases ja quasi auf der Hand. Also das heißt, wenn wir es jetzt unter Data Analytics die Planung mit reinpacken, klassische Sache, Workflow-Management, Fehler, Ausreicher, Korrelation etc. Das AI-gestützt halt mal überprüfen zu lassen auf Plausibilität, das macht, also da brauchen wir jetzt keine Zukunft gucken, das geht jetzt schon. So, und gerade es geht auch innerhalb meiner Daten, die ich ja habe oder die Prompts und Regeln, die ich festlege, funktioniert das sehr schön. Also es ist für mich immer so eine Sache, wo ich sage, habt ihr mal dran gedacht, vielleicht erstmal in der Planung loszulegen? Problem ist da, wie auch so oft, ja, aber da haben wir ja noch gar keine gute Planungsinstallation und da wollten wir ja eigentlich jetzt auf die SRC for Planning oder wir machen mit Board da jetzt gerade ganz viel, wir sind froh, wenn wir das jetzt mal irgendwie zum Laufen gekriegt haben, was sie auch immer machen, nur ich finde halt, da siehst du, wenn du da schon weit bist, glaube ich, kannst du da extrem viel machen und dann könntest du über die Planung auch anfangen im Data Analytics Bereich wieder Leuchttürme dir zu suchen, wo du sagst, Moment, ich habe ja jetzt was gelernt in der Planung, das kriegen wir ja aber auch, sag ich mal, in unsere BI oder in unsere Analytics auch relativ schnell rein und sorry, wir können hier in Erwartung vielleicht 27 Dashboards einfach mal abschalten, weil das geht auch dann mit ad hoc in die, okay, das muss keiner mehr bauen und schon sind wir sehr gespannt, was wir jahrelang gesagt haben mit dem Self-Service, wo der hingeht, also man kann die Maschine, frag mal ganz konkret aus deiner Sicht, Self-Service langfristig ersetzen? Also kann der Konsument direkt sagen, die Self-Service übernimmt die Maschine, was ich heute, Self-Service verstehe ich jetzt so, du baust das selber, du machst das nach Regeln, du nimmst die Datenquellen und so weiter. Ja. Nö, du fragst die Maschine und es kommt raus.
Ja, also ja, definitiv. Also klares Ja, langfristig, ich weiß nicht, wie langfristig, ne? Weil also die, wenn man sich die Entwicklung anguckt, kann langfristig in den nächsten, keine Ahnung, 6 Monaten sein oder in den nächsten 6 Jahren, das weiß ich natürlich nicht. Ich glaube, das weiß keiner von uns, wäre Glaskugel, aber langfristig definitiv. Aber ich fand noch einen anderen Punkt gerade gut, was du auch gesagt hattest, ne? Also dass die AI auch in der Planung unterstützen kann, weil das geht nämlich auch so, genauso ein bisschen dahin. Wir sind ja als Käfer quasi auch noch Business Units organisiert und was spannend ist, wie eng und wie viel näher wir auch alle aneinander rücken. Also auch von den Themen her. Ne? Dass, also die Planung, die hört ja da nicht auf, sondern du hast halt deine Planung als Beispiel, aber dann kommen ja auch Analytics-Use Cases. Du musst das irgendwie wieder miteinander zusammenbringen. Du brauchst, genau wie du sagtest, du kannst viel AI auch nutzen, um deine Planung zu initialisieren, um sie auch besser zu machen. Ne? Mhm. Also was deine Predictive angeht, was dein Forecast angeht. Und ich finde, das ist ja genau das Spannende, dieses Zusammenspiel, und das finde ich, zahlt ja auch so ein bisschen darauf ein, ne? Wo ist eigentlich so der Platz, also von uns auch als Beratung, braucht man das noch, dieser End-to-End-Ansatz. Also ich glaube, dass das einzelne Thema vielleicht weniger wird, aber ich glaube, dass diese gesamte Masse und diese Kette viel, viel wichtiger wird, weil sie wird einfacher, dadurch wird sie ja auch zugänglicher für viele Kunden, definitiv, dass du halt das ganze Portfolio bedienen kannst, aber diese Vielfalt, was die Organisation angeht, was die Tools angeht, was Entscheidungen angeht, ne? Was zahlt auf was ein, diese Entscheidungsbäume, Schnittstellen. Keine Ahnung, von mir ist auch, welchen Hyperscaler nehme ich denn für was? Was passt ja überhaupt zusammen? Ne? Und das sind genau, glaube ich, die Punkte, wo wir als Beratung ganz häufig ja auch in den einzelnen Bereichen, in den einzelnen Streams, natürlich mit Kunden auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Definitiv. Und das funktioniert super. Und dann aber quasi diese Kette auch gemeinsam immer weitergehen. Und ich glaube, also das macht mir zum Beispiel unheimlich viel Spaß, weil dadurch werden die Projekte natürlich viel vielfältiger und viel breiter und haben halt auch einen größeren Einfluss und größeren Mehrwert, glaube ich, dann am Ende des Tages.
Also ich kann jetzt, ich bin ja mittlerweile ein alter Mann, ne? Ich habe damals in Web Intelligence in meinen ersten Projekten und Excelsius hieß das, habe ich Dashboards gebaut. Ja. Und das hat, da hat so ein Dashboard 15 Minuten gedauert, bis es aufgerufen war. Das war okay für die Leute, das war super, ja, super designed, war so gemacht. Ja. Hab das dann da gebaut und es hat 15 Minuten, da hat man sich morgens angemacht, einen Kaffee geholt und konnte so Überschneidungslieferanten und solche Sachen sehen. Und wenn ich sehe, was da an Arbeit reingeflossen ist, das nannte man auch damals nicht Dashboard, sondern Bericht, was da einfach reingeflossen ist, ja, und wie viel dafür bezahlt worden ist, um das zu wissen, was heute so ein bisschen Commodity ist und was man auch vielleicht selber als Unternehmen kann, wo ich gar keine Berater mehr für beauftragen muss. Mhm. Und ich denke, wir sind jetzt wieder an der nächsten Ebene, wo das wirklich nur noch der Konsument selber ausprobiert. Er sagt, oh, das gefällt mir nicht so und jetzt hole ich eine Beratung, die mir das on scale verbessert. Also ja, einfach sagt, hat die vielleicht noch mehr Ideen, noch mehr Best Practice, noch mehr Sachen. Ja. Und ich glaube, das schrumpft sowohl die Beratung zusammen, ich glaube, das schrumpft auch die Leute, die du brauchst für diese Projekte zusammen. Es wird aber eine ganz neue Dynamik, weil es mit Leuten gar nicht mehr so ist, wen nehmen wir alles mit, sondern wie schnell können wir es mit der Maschine erreichen. Und ich glaube, da sind wir schon für einen sozialen Umbruch, was auch unsere Projekte angeht, wie wir die staffen. Und das Schöne ist, ich glaube, es werden auch viel mehr die Tagessätze weggehen im Sinne von, wir rechnen hier nicht per Stunden ab etc., wir gehen viel mehr aufs Ergebnis. Und ja, da freue ich mich persönlich total drauf, ja, wenn da auch eine Transformation in der Beratung stattfindet. Wie siehst du das?
Ja, gehe ich mit. Also finde ich auch. Also gerade, weil genau dieser Ansatz, ne, häufig ist ja auch der Tagessatz oder der Stundensatz oder was man da mitnimmt, ja, das ist eine Summe, die da steht. Aber die ist ja zum Teil, jetzt gerade Thema auch wieder, natürlich Gen AI, keiner von uns, auch in der Beratung, kann ja sagen, ja, mache ich seit 20 Jahren. Ja, also, genau. Wird halt schwierig, ne? Ja. Gibt es halt erst seit irgendwie knapp einem Jahr, ein bisschen länger, aber sei es drum. Aber was ist genau dieser Sachverhalt dabei? Ich finde nämlich das auch, dass du das quasi gar nicht mehr aufmessen oder aufwiegen kannst, quasi in Form von einem Tagessatz, weil dieses Wissen, was man ja auch erlangt, gerade ja durch verschiedenste Inputs, die du halt auch hast, ne, auch als Organisation, wo du dich eigentlich mit nichts anderem beschäftigst, das ist ja auch einfach Know-how, was mit da ist. Ne? Und deswegen ist, finde ich nicht, dass so einfach da so einen Preistag ranzumachen, so wir machen jetzt eine Stunde, einen Tag und wir klicken nur das Dashboard zusammen, in Anführungsstrichen, sondern da kommt ja ganz viel auch mit. Ne? Da kommt ja auch Material mit, was ja auch dem Kunden, was in den Projekten ja auch zur Verfügung gestellt wird. Auf Basis, also das ist ja auch erstellt worden. Das ist ja nicht einfach irgendwie zack und da war's, sondern es ist ja erstellt worden. Und das sind halt Themen, die dann natürlich auch alle einfließen. Und ja, ich finde, gerade in dem Bereich ist es halt auch viel auf Augenhöhe. Ne? Und es sind auch viele neue Themen dabei und man adjustiert sich ja auch immer wieder selber. Also auch wir als Beratung macht neue Themenfelder auf. Und was ich dabei auch noch spannend finde, auch bei den Events, die wir jetzt zusammen gemacht haben, ne? Aber vielleicht auch mal Frage an dich, aber ich hatte früher das Gefühl immer, dass wenn wir so Events gemacht haben, waren wir aus der Beratungssicht immer die halt die Vorträge gehalten haben. Ne, es war halt wirklich schwierig, teilweise oder anstrengend auch einen Kunden zu finden, lass mal auf die Bühne zusammen gehen. Und ich finde, das hat sich massiv gewandelt in den letzten Jahren, dass wirklich auch Kunden Bock haben, auch bei den Events einfach einen Vortrag zu halten, ne? Über Themen, die ja uns beschäftigen, die den Kunden beschäftigen. Und das man da halt gemeinsam einfach auch dran arbeitet, ne? Und da Themen hat. Und das finde ich ist halt eine super spannende Entwicklung, glaube ich auch für alle, dass man dann ja auch sieht, ne, so ein Governance-Konzept, ey, das funktioniert. Vielleicht nicht so wie in der Theorie, aber es funktioniert.
Ich würde da sogar noch einen draufsetzen. Ich finde, es war früher gab es schlechte Beratervorträge, dann gab es schlechte Vorträge mit Kunden und Beratern. Mhm. Auf einmal ist dadurch aber die Beratervorträge sind besser geworden. Dann sind die Kundenvorträge besser geworden. Und seitdem merkst du halt, dass sich Berater auch wieder berufen fühlen, gute Vorträge zu machen, weil sie immer ein Stück besser sein müssen in dieser Kernkompetenz der Vermittlung. Ja. Und das fällt mir persönlich auf. Ich finde das Niveau, auch wenn du auf Messen und so bist, ist wesentlich gestiegen, weil die Kunden, das meinte ich, mit anspruchsvoller geworden sind, die können sich jetzt selber alleine hinstellen und einfach mal sagen, diese geil die sind. Wir hatten ja Hapag-Lloyd da, wir hatten Fiege da. Ja. Alter, was haben die für Vorträge gehalten, beide, Hammer, beim ersten oder zweiten. Ja. Das ist halt so dafür, dass wir es hauptberuflich von uns erwartet wird, sowas zu tun. Finde ich, ist das Niveau sehr krass geworden. Ja. Und das merke ich halt auch selber bei mir, dass ich mich jetzt mehr hinsetze, als so vor 5 Jahren noch, wo du sagtest, ja, brauchst du was ein bisschen über BI erzählen? Sind die Leute glücklich? Oh, super. Nee, die sind jetzt alle well informed. Also das finde ich echt krass, wie sich das geändert hat. Ja. Und dazu macht es aber auch mehr Spaß wieder. Also mal viele sagen ja auch, oh, sind alle anspruchsvoller geworden. Ja, super, weil so schwemmt es die schlechten Beratungen raus und die guten profitieren davon. Ich finde das fantastisch. Wenn ich jetzt den Podcast höre, ne, und sag mir, boah, ne, der Christoph Kleine, geiler Typ, finde ich total super. Kelva kenne ich schon, habe ich schon gehört, Vertrauen ist da. Jetzt rufe ich dich an und sage, hallo, ich möchte gerne ein Data Analytics Projekt kaufen. Mhm. Was habe ich mir dann so vorzustellen? Was berätst du dann? Was sagst du dem Kunden? Was kann man jetzt bei dir kaufen? Was kann man bei euch kaufen? Was kann man machen? Was sind so die ersten Steps? Wie läuft das da mit euch? Was sind so die Sachen, wo du sagst, oh, das ist bei mir Must, das muss jetzt der Kunde wissen?
Tatsächlich, also natürlich erstmal das Kennenlernen. Mhm. Also wirklich jetzt nicht irgendwie nur Kaffee trinken, sondern tatsächlich zusammensitzen und dann im besten Fall tatsächlich mit Workshop starten. Was einfach so Status Quo ist. Ne? Status Quo nicht, das müssen wir so übernehmen, das müssen wir so machen, sondern ich glaube, wir haben inzwischen ganz gutes Gespür dafür, beziehungsweise auch von der fachlichen Komponente her, gepaart mit der Technik, was macht denn eigentlich Sinn? Ja. Ne? Also was hast du als Wissen auch schon im Unternehmen, wo kommen deine Leute her, dass du vielleicht auch die Wechselkosten, die internen Wechselkosten zu einer neuen, zu einer Analytics-Plattform, auch wenn sie von Excel kommt oder wohin auch immer, gar nicht so hoch sind, ne? Weil diese Vielfalt der Tools, der Möglichkeiten ja häufig auch Chancen bietet, dass das relativ schnell geht, dass man auch organisatorisch damit mitgehen kann und das nicht quasi so ist, hier hast du es und alle sind überfordert in dem Sinne. Das finde ich jetzt ganz wichtig, einfach mit einem Workshop zu starten, je nachdem, aber dann tatsächlich mit Konzepten. Und Konzepten heißt jetzt nicht irgendwie Paperwork, hunderte von Seiten, nee, sondern hands-on. Ne? Am Ende des Workshops, 5 Tage, wie auch immer, kommt halt ein Ergebnis raus, was quasi dann direkt die nächsten Schritte ableitet. Und auf Basis dessen kann man dann halt die Reise weitergehen. Und ich finde wichtig dabei, dass man halt immer den Blick darauf hat, dass man sich nichts verbaut. Ne? Sondern dass halt gerade so Plattformen, Analytics-Plattformen, auch zukünftig leben müssen. Und es kommen neue Themen dazu, unweigerlich. Es kommen neue Datenquellen dazu, es kommen neue Anforderungen dazu. Und das muss abbildbar sein. Und das muss vor allen Dingen auch relativ schnell und flexibel abbildbar sein.
Ja, Mensch. Christoph, wir sind schon am Ende.
Echt?
Ja, du wirst gerne nochmal eingeladen. Aber wie das gute alte Tradition hier ist in dem Podcast, ich sage jetzt schon mal Tschüss. Ich sage lieben Dank für das Gespräch. Und du darfst jetzt sagen, was immer du auch möchtest. Was du schon immer in einem Podcast sagen möchtest. Also, was dein Lieblingsfußballverein ist, vielleicht möchtest du die Familie grüßen. Du kannst tun und lassen, was du möchtest. Das Einzige, was du nicht darfst, ist zu sagen, vielen Dank für die Einladung. Ich sage aber Dankeschön, dass du da warst. Freue mich sehr und freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
Mega. Hammer-Event. Hammer-Event, sage ich schon. Das ist ein Hammer-Büro hier, wo wir heute sitzen. Tatsächlich bin ich froh, meinen ersten Podcast gemacht zu haben. Ich freue mich, ja, wenn wir es nochmal wieder schaffen. Ich freue mich auf gegebenenfalls die nächsten Events, die wir haben. Und ich freue mich auf die Herausforderungen und die Themen, die da tatsächlich auf uns alle zukommen.
Genau, guckt in die Links in der Beschreibung. Werdet ihr bestimmt fündig. Wir machen ganz, ganz viel zusammen. Es wird hervorragend, es wird ein Fest. Und wir beide, ja, gehen jetzt nochmal los. Ne?
Ja.
Ja, alles klar. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart.
Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung.
Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.